Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist die Journalistin und Autorin Sabine Rennefanz. Willkommen im Studio.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Ja, ich habe gezögert bei der Vorstellung, ob ich Autorin sagen soll oder Schriftstellerin. Überall sind sie aber nur als Autorin gelabelt. Eigentlich finde ich fast so ein bisschen Understatement bei 5 Büchern, die sie geschrieben haben, oder? Oder nennen sie sich selber auch immer nur Autorin?
Ist das ein nur? Gibt es da eine Hierarchie? Schriftstellerin, Autorin? Ich dachte eigentlich, ja, dass das Schriftstellerin, ja, das ist jetzt mein 5. Buch, mein 2. Roman, der veröffentlicht wurde. Also Autorin finde ich auch okay, weil ich ja auch sehr viel so im angelsächsischen Raum unterwegs bin. Da sagt man Author, also ich fühle mich da jetzt nicht diskriminiert.
Unbedingt okay. Ich finde es ja eigentlich auch eher schöner, dass das nicht so
aber
wichtig
bin,
ist, weil eigentlich geht es um die,
ja,
natürlich beides. Und auch gerade ganz aktuell wieder dabei mit Kosakenberg, ein Roman, der gerade erschienen ist im März. Geht mal wieder um Heimat. In diesem Fall ostdeutsche Provinz und wie man sie hinter sich lässt, ne? Aber eigentlich.
Oder auch nicht, genau.
Genau. Das ist das, was ich dazu geschrieben habe. Oder auch nicht. Genau,
ja.
Das.
Okay. Genau. Also es ist im Prinzip eine Frauengeschichte, die in Ostdeutschland in einem kleinen Dorf und in London spielt. Und das Neue ist vielleicht einfach diese. Ja, dass es nicht nur so um Prägung und Herkunft geht, sondern auch um diese Schwierigkeiten zurückzugehen, gleichzeitig sich aber auch zu lösen. Also meine Heldin Kathleen, die ist zwar in London sehr erfolgreich, fühlt sich aber immer wieder zurückgezogen und versucht so Verbindungen zu schaffen und leidet so darunter, dass sie da mit ihrer Familie nicht so ins Gespräch kommt, dass sie nicht so gesehen wird, ihre Erfolge nicht so gesehen werden. Und sie fühlt sich auch so ein bisschen als Verräterin, weil sie da das Land verlassen hat und fährt immer wieder zurück und versucht so Verbindungen zu schaffen.
London, da fällt mir ja auch ein, dass Sie da auch mal waren. Das ist ja auch kein Zufall wahrscheinlich, oder?
Genau, das ist kein Zufall. Ich schreibe gern über die Dinge, die ich kenne, aber es ist keine Autobiografie. Und ich habe jetzt lustigerweise, ich habe schon ein paar Lesungen vorhin gehabt und dann wollen die Leute mal ganz genau wissen, wie viele Prozente fiktional sind und wie viele Prozente Realität. Ich frage mich immer, warum das so wichtig ist, das zu wissen. Also genau, eigentlich soll die Geschichte ja für sich so stehen, ne? Also wenn das hilft dabei, das Buch zu kaufen und zu lesen, dann sage ich, das ist alles autobiografisch.
Für uns ist es natürlich nochmal anders hier, für uns Moderatoren, meine ich, wenn sie uns gegenüberstehen. Eisenkinder haben wir auch schon drüber gesprochen, das erste Buch, das ist ja sehr autobiografisch.
Das ist ein Sachbuch, genau.
Genau, wenn ich das gelesen habe, dann weiß man natürlich automatisch auch so ein bisschen mehr, wie sie vielleicht über bestimmte Themen denken. Also das ist schon interessant. Mit dem Buch kehren sie aber auch schreibend zurück nach Kosakenberg, was ja auch schon mal eine Rolle gespielt hat in dem anderen Buch, Die Mutter meiner Mutter. Ne?
Ja, genau, also dieses Kosakenberg ist ein fiktives Dorf in Brandenburg und in dem Buch Die Mutter meiner Mutter, das war mein erster Roman, da hat mich dieses Dorfleben irgendwie so fasziniert, dass ich dachte, ich möchte da noch verweilen und vor allen Dingen auch diese Brüche beschreiben, die, glaube ich, überall im ländlichen Raum in den letzten 30, 40 Jahren passiert sind. Also nicht nur im Osten, aber im Osten halt besonders brutal, weil da eben auch noch so ein Systemwechsel und diese Transformation zu überstehen war. Aber es ist jetzt kein Ostbuch. Also ich habe auch schon bei Lesungen erlebt, dass eine Frau, die in Berlin lebt und aus England, aus dem ländlichen England stammt und gesagt hat, ja, sie hat eigentlich ähnliche Konflikte. Es geht viel um Herkunft, Familie, die Themen, die uns eigentlich beschäftigen.
Und wir kehren indirekt nochmal zurück, sicherlich gleich zu diesem Thema, wenn wir über Geburtenrückgänge sprechen. Ein Thema in dieser Sendung, wir sortieren wie immer die politischen Themen von Woche und Tag. Sabine Rennefanz im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden über den Deutschen Filmpreis, der gestern Abend verliehen worden ist. Die Goldene Lola geht an Matthias Glasners Drama Sterben mit Corinna Harfouch und Lars Eidinger in den Hauptrollen. Sabine Rennefanz, das ist ein 3-stündiger Film über eine zerrüttete Familie, über den man, auch wenn man ihn noch nicht gesehen hat, glaube ich, definitiv eins sagen kann. Leichte Kost ist das auf gar keinen Fall.
Nee, ich habe mir vorhin den Trailer angeguckt und ich habe so gedacht, ich bin irgendwie eine berufstätige Mutter von jüngeren Schulkindern. Ich habe irgendwie keine Zeit, mir so einen Film für 3 Stunden anzugucken, nachdem ich mich dann noch total deprimiert fühle. Also ist natürlich toll, tolle Schauspieler. Corinna Harfouch ist fantastisch. Also kennt man natürlich schon lange. Also ich gönne ihr voll diesen Erfolg, ja. Mhm. Aber ich glaube, für mich ist das jetzt nichts.
Bei mir war es genau das Gegenteil. Also ich hatte schon vorher, bevor der Preis vergeben wurde, gedacht, den Film muss ich unbedingt sehen. Es geht um Sterben, ja, auch, beziehungsweise das ist der Ausgangspunkt, ja, aber es geht eigentlich um kaputte Familienstrukturen und was die mit Menschen machen. Wenn man so will, aber auch um, über das, was wir gerade gesprochen haben, Herkunft. Bloß nicht geografisch gesehen, sondern im Prinzip Herkunft, Familie und was das mit einem macht. Das ist doch schon wieder total interessant, oder?
Ja, das stimmt, aber das habe ich natürlich sehr stark im Leben, ne? Auch das Sterben und so. Das ist was jetzt natürlich so im Umfeld sind wir in dem Alter, was irgendwie ständig passiert. Das ist also, dass die ältere Generation Eltern schwer krank werden, pflegebedürftig werden und so. Das ist ja ein großes Thema, wenn man so in die mittleren Jahre kommt. Und das ist mir dann fast, das brauche ich dann gar nicht noch so gespiegelt haben. Also das erlebe ich quasi selbst.
Mhm. Obwohl es auch schön ist, finde ich, dass es so ein Film ist, der eben wirklich zur Nachdenklichkeit anregt. Und nicht so ein...
Aber 3 Stunden, ja. Braucht man wirklich 3 Stunden? Warum müssen Filme heute so lang sein?
Das ist doch, ist also, das immer so?
Ich habe gedacht, Oppenheimer, mal wieder. Ja, Oppenheimer ist doch auch total lang. Das ist irgendwie der letzte Film. Den habe ich aber auch ehrlich gesagt gestreamt, weil ich so denke, ey, ich kann nicht so 3 Stunden im Kino sitzen.
Was mich noch fasziniert, oder was heißt fasziniert, es ist einfach was mich immer mehr beschäftigt, je älter wir werden eben, und das triggert dieser Film natürlich absolut, wie Menschen miteinander umgehen und was das letztendlich mit Menschen macht. Das
Klar,
ist ja letztendlich unabhängig von Familie, aber man macht sich früher vielleicht weniger Gedanken darüber.
Klar, und der Tod ist natürlich jetzt so, das hat auch natürlich was mit unserer Demografie in Deutschland zu tun, ne? Also der Tod ist jetzt einfach auch in der Kunst ein ganz großes Thema geworden. Ich habe natürlich auch gleich, als ich den Titel gesehen habe, habe ich auch an Carlo Knausgard gedacht. Sterben ist ja auch so eine, gehört ja auch zu seiner großen Trilogie. Tod. Also gibt es jetzt auch ganz viele Bücher, die sich mit Verlusten beschäftigen. Das ist, also für mich ist das eigentlich schon so, ich weiß nicht, schon seit langem irgendwie so präsent. Ja, also vielleicht schaue ich ihn mir irgendwann an, wenn er gestreamt wird, der Film. Auf jeden Fall, tolle Sache.
Gibt da noch 2 andere Preise, Historiendrama, Der Fuchs, auch very special, Kriegsdrama. Oder aber die Lola im Bronze, an dem Polizthriller im toten Winkel. Da habe ich gedacht, das ist von den 3 Filmen vielleicht noch das am leichtesten Verdauliche.
Ich muss gestehen, dass ich nur sehr wenige Filme schaue. Also ich habe es ja schon angedeutet, habe wenig Zeit, lese viel. Und wenn, dann gucken wir auch oft einfach zu Hause nur eine Serie. Also das ist das ist jetzt ein bisschen hinten runter geraten in den letzten Jahren. Also früher war ich ständig im Kino, aber in den letzten Jahren eigentlich immer weniger. Ist auch schade, kommt vielleicht aber auch wieder.
Und schon früh in dieser Sendung sind wir bei der Rubrik Überraschungsgast angelangt. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Sie haben jemanden mitgebracht und wir hören jetzt einfach mal in die Leitung. Einen schönen guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, schönen guten Tag, hier ist Dörte Grimm.
Dörte Grimm. Was führt Sie in die Sendung, Frau Grimm?
Ja, Sabine hat mich gefragt, sozusagen ja gesagt, sie kann einen Überraschungsgast mitbringen. Und da wir ja thematisch mit unseren Büchern miteinander verbunden sind, hat sie uns gefragt. Wir haben gerade ein Buch rausgebracht, das nennt sich Es ist einmal. Und da haben wir ostdeutsche Generationen miteinander ins Gespräch gebracht. Und das war sozusagen die Brücke jetzt auch zu uns.
Ja, jetzt müssen Sie das Wir aufklären, bevor Sabine vielleicht noch ein paar Worte mehr sagt.
Genau, das Wir ist Sabine Michel und ich, Dörte Grimm. Das haben wir jetzt den Dopplernamen drin, Sabine. Müssen wir ein bisschen aufpassen, genau. Und wir haben das schon mal gemacht, 2020. Da haben wir ostdeutsche Eltern und ihre Kinder miteinander ins Gespräch gebracht. Und jetzt bei Es ist einmal sind es ostdeutsche Großeltern und ihre Enkel.
Mhm. Genau, das ist ein ganz tolles Buch von den beiden Filmemacherinnen, die jetzt mal in die Buchbranche sozusagen auch ihre Fühler ausgestreckt haben. Und ich habe es schon lesen dürfen. Und ich finde, es ist ein tolles Projekt, weil es so dieser These widerspricht, ja, es gäbe so eine große Sprachlosigkeit im Osten. Aber es zeigt eben, dass es oft Schwierigkeiten gibt, ins Gespräch zu kommen. Und die beiden bringen halt so Paare zusammen, jetzt Oma und Enkel oder Opa und Enkel. Und da merkt man einfach, ja, wie groß, also die Krisen auch über die Generationen sich so niederschlagen. Man kommt auch in der Gegenwart an, Corona-Krise, das wird da alles beackert. Und ich habe Dörte auch gefragt, weil sie gerade etwas gemacht hat, was meine Heldin Kathleen in Kosakenberg da in meinem Buch darüber noch nachdenkt, nämlich zurückzukehren in die ostdeutsche Provinz. Erzähl uns doch mal, Dörte, vielleicht, wo du hingezogen bist.
Ja, genau, tatsächlich. Ich habe das gemacht, wovon deine Kathleen wahrscheinlich träumt, keine Ahnung, oder immer wieder darüber nachdenkt. Also ich habe 27 Jahre in Berlin gewohnt und auch mal im Ausland gewohnt, in Argentinien und so weiter. Und jetzt gab es die Corona-Krise und wir waren tatsächlich ein bisschen stadtmüde, aber mich hat auch immer der Gedanke begleitet, sozusagen wieder in den Osten zurückzuziehen, weil einfach so viele meiner Generation und besonders eben die jungen Frauen die Provinz und auch Ostdeutschland verlassen haben und die meisten sind eben nicht zurückgekommen. Und tatsächlich sitzt man ja dann immer in so seiner Großstadtblase und beklagt, wie sozusagen der Zustand des Ostens in Anführungszeichen wäre. Aber es müssen ja auch Leute wieder zurückgehen, sozusagen diese mittlere Generation, also die jetzt so um die 40 sind, so wie wir, das sind tatsächlich Leute, die hier auch fehlen.
Da fühle ich mich direkt erinnert an das Buch von Julie C. über Menschen. Wie haben Sie das denn wahrgenommen, zurückzuziehen?
Ja, genau. Also es ist echt lustig, weil die Leute, die hier wohnen, wenn wir dann immer gesagt haben, wir kommen zurück, die waren dann immer so, ach wirklich, und ihr wisst ja, wie wenig hier los ist und seid ihr euch sicher und so weiter. Und wir waren dann immer so, aber guck doch mal, wie schön es hier ist. Also es ist tatsächlich nicht mehr die ostdeutsche Provinz, die ich 1997 verlassen habe, sondern ganz im Gegenteil, hier hat sich ganz viel verändert. Und mal ganz abgesehen von der wunderschönen Landschaft, in der man sich hier befindet, das ist wirklich eine Reise wert und sollte eigentlich nur touristische Region werden. Und immer wenn ich das dann den Leuten, die hier wohnen, spiegele, dann sind die immer ganz überrascht. Aber da gibt es so komische Reflexe von denjenigen, darüber redet ihr wahrscheinlich gleich noch, aber diejenigen, die hier geblieben sind, als wenn sie sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie hier geblieben sind oder ein bisschen Scham haben, dass sie es nicht weggeschafft haben, so nach dem Motto. Und dann, wenn man dann zurückkommt und sagt, hier ist alles schön oder danke, dass ihr da seid, also dann ist es immer so, dann, aber das ist der Öffner für Gespräche.
Naja, ich könnte mir vorstellen, ich habe auch viele ostdeutsche Freunde, die sagen, naja, wir wären ja auch gerne geblieben, bloß die Perspektiven gab es einfach nicht, das übliche Problem. Wir würden vielleicht gerne zurück, aber sie haben eben nicht die Möglichkeiten. Man muss sich das ja auch in Anführungsstrichen jetzt leisten können, zurückzugehen, ne? Dass es auch möglich ist, von da seinen Job auszuüben.
Absolut, aber ich kann eigentlich nur wiederholen, was die Politik hier auch sagt. Also es gibt einen enormen Fachkräftemangel. Und wenn man sich mal alleine auf den Homepages der kommunalen Regierung und so weiter umsieht, dann gibt es super viele richtig tolle Jobangebote. Also ich glaube nicht, dass man sich hier wirklich, also die Möglichkeit besteht, also Arbeit gibt es, daran liegt es nicht mehr.
Sag noch mal, wo hier ist, hattest du das schon gesagt?
Das habe ich auch gerade überlegt.
Entschuldigung, ja, Pritzwalk bin ich. Ich bin in Pritzwalk in der Prignitz.
Sehr schön.
Aber ich würde gerne noch was sagen, Sabine, weil du vorhin meintest, diese Sprachlosigkeit und so weiter. Also der Anfang oder die Initialzündung für unsere Gesprächsinitiative war ja schon die Sprachlosigkeit. Aber wir haben dann quasi durch den Raum, den wir geöffnet haben, eben auch Gespräche erstmal wertfrei zu gestalten, eben auch die Tür geöffnet. Und dann gab es eben gar keine Sprachlosigkeit mehr.
Das passt auch so in diesen erinnert mich auch so ein bisschen an das Buch an Anne Raabe, Die Möglichkeit von Glück, ne, wo es ja auch viel um Sprachlosigkeit zwischen den Generationen ging. Ne? Sozusagen, wenn man das eine gelesen hat, macht das andere vielleicht auch Sinn.
Ja, auf jeden Fall.
Frau Grimm, vielen Dank für den Besuch. Den telefonischen sozusagen.
Ist schon wieder vorbei.
Wir schließen gleich an mit dem Thema demografischer Wandel. Da geht es auch nochmal um Ostdeutschland. Sabine Rennefanz bleibt uns erhalten. Frau Grimm, einen schönen Tag noch.
Danke für die Einladung.
Sabine Rennefanz im Studio, die auch Mutter von zwei Kindern ist, das erwähne ich jetzt, weil der Geburtenrückgang in Deutschland Thema ist, war ja diese Woche schon Thema, weil es neue Zahlen gegeben hat vom Statistischen Bundesamt, die besagen, dass im Jahr 2023 in Deutschland rund 693.000 Kinder geboren worden sind zur Einordnung. Das ist der niedrigste Stand seit 2013. Und mit Vergleich zum Vorjahr ein Geburtenrückgang von -7,8% in Ostdeutschland, deutlich stärker ausgeprägt als in Westdeutschland. Sabine Rennefanz, da habe ich im ersten Moment gedacht, komisch, im Osten läuft doch alles immer entspannter bei der Kinderbetreuung und Beruf. Aber es müssen natürlich auch genügend Leute da sein zum Kinderkriegen, ne?
Ja, das ist genau das Problem. Also wir haben es ja schon vorhin angetippt, diese massive Abwanderung, das ist, glaube ich, weltweit fast einzigartig, wenn man mal von Kriegsgebieten absieht. Also zwischen 1991 und 2017 sind 4 Millionen Menschen weggegangen, vor allen Dingen Frauen. Und die meisten sind eben nicht zurückgekommen. Und die Frauen, die nicht da sind, die können eben auch keine Kinder kriegen. Und das schlägt jetzt halt so voll durch über die Jahre. Und hinzu kommt noch, wir hatten ja auch Anfang der 90er diesen extremen Geburtenknick in Ostdeutschland. Also diese Zeit nach der Wende, wo die jungen Frauen erstmal mit anderen Dingen beschäftigt waren, ankommen, neuen Job finden, sich zurechtfinden und dann die Familienplanung aufgeschoben haben und oder sich ganz dagegen entschieden haben. Also das schlägt jetzt auch durch.
Mhm. So. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht ein spezifisch ostdeutsches Problem, sondern es ist halt nur deutlich stärker ausgeprägt, etwa 3% mehr. Wenn die Leute weggehen, könnte man aber eben sagen, können sie ja die Kinder im Westen kriegen. Aber auch da werden viel zu wenig Kinder geboren.
Stimmt. Ja, und das ist auch nicht nur ein deutsches Problem, sondern eigentlich ein globales Problem.
Ne? Die Zahlen hatten wir auch vor kurzem, da gab es eine Studie. Mhm.
Genau, also und auch also in Südkorea, Japan, aber auch in ärmeren Ländern geht wirklich die Geburtenrate ja stark zurück. Und die Ökonomen und Soziologen und Demografen rätseln da selbst ein bisschen, weil und in Deutschland heißt es ja dann oft irgendwie, ja, mehr Kita-Plätze und so, längere Elternzeit, aber das ist eben nicht so einfach. Also Familienpolitik bringt eigentlich letztlich für die Leute, die Kinder haben, wo, also das ist keine Geburtenpolitik sozusagen, das ist schon auch erwiesen. Also in Finnland und Schweden ist die Geburtenrate, geht die Geburtenrate auch zurück.
Ne? Hm. Ja, das bestätigt das. Ich habe mir noch mal ein paar Zahlen angeguckt. Interessant ist wirklich, dass Wunsch und Wirklichkeit überhaupt nicht zusammengehen, mhm. Was Deutschland betrifft. Es gab eine Umfrage zwischen 18- und 29-Jährigen, die sagen, sie möchten Kinder, eigentlich auch 2. In der Quote ausgerechnet sind das dann 1,9 Kinder. Aber laut Statistik kriegen eben diese Jahrgänge nur 1,36 mhm. Kinder. Das heißt, es ist eine bewusste Entscheidung dagegen.
Ja, das ist ein Phänomen. Da gibt es einige Studien, dass Menschen eigentlich mehr Kinder wollen. Ich glaube, es hat zwei Gründe, die ich jetzt so sehe. Erstmal, dass Frauen das Kinderkriegen immer weiter nach hinten schieben. Und das ist ja auch politisch gewollt. Also das Elterngeld ist ja so auch konstruiert, dass man mehr bekommt, je mehr man verdient. Und man verdient halt auch mehr, wenn man länger schon gearbeitet hat und nicht als Berufsanfänger. Und natürlich hat man so, sind die Anforderungen an Elternsein so massiv gestiegen, dass viele Leute sagen, das ist so anstrengend. Das schaffe ich nur mit 2 Kindern, obwohl ich mir vielleicht 3 oder 4 wünschen würde. Also dieses frühe Fördern, dieses sich ja sehr stark kümmern, was so ein bisschen abschätzend immer als Helikoptereltern beschrieben wird. Im Englischen sagt man so Intensive Parenting. Das ist ja eigentlich so die Norm, zumindest in diesem urbanen akademischen Feld.
Ich wollte gerade sagen, wer stellt denn die Anforderungen?
Ja, wer stellt die Anforderungen? Das ist natürlich eine Funktion, also das ist jetzt nichts, was, glaube ich, nur so aus den Leuten kommt. Das ist halt Teil auch unseres neoliberalen Systems sozusagen. Ne?
Naja, also, dass man, aber indem die Eltern mitmachen, das ist wieder, und die Anforderungen auch an sich selbst stellen.
Na klar, klar. Mhm. Aber das ist so ein Druck, glaube ich, den man sich ganz schwer entziehen kann, wenn das alle machen. Und natürlich gibt es auch Forschung, die Bindungsforschung hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen, und da soll man am besten, ja, wenn man da einige Expertinnen hört, am besten die Kinder gar nicht in die Krippe oder in die Kita geben. Und das macht natürlich, also der Druck auf Mütter gerade ist einfach enorm, und der ist auch größer als vor 30, 40 Jahren. Und dieser Perfektionsdruck, in dem wir alle so ein bisschen stecken, wird dann eben auch auf die Kinder so ein bisschen projiziert, weil man natürlich auch hofft, also wenn man so diese Konkurrenz spürt und hofft, dass die Kinder, dass man die möglichst gut verändert, ihnen die allerbesten Chancen gibt, damit sie später auch eine Position haben im Leben. Und auf der anderen Seite ist auch diese ganzen Unterstützungssysteme, die es früher auch gab, die gibt's halt nicht mehr so. Nachbarn, Familie, das ist oft alles gar nicht mehr so eng. In der Schule geht's eigentlich wirklich nur, also da ist quasi so die Mutter als Hilfslehrerin schon eingepreist. Ne? Das war früher auch anders.
Da ist die Frage, wie kommt man da raus? Die große Frage.
Also das ist natürlich eine Frage, die ich mir selbst persönlich auch jeden Tag stelle. Und ja, also ich versuche da so ein bisschen mich davon frei zu machen. Ich glaube, mir gelingt es ganz gut, weil ich bin ja schon ein bisschen eine ältere Mutter und sehe vieles auch entspannter. Bin ja auch in einem ganz anderen System aufgewachsen, also wo quasi ja alles in der Schule organisiert war. Meine Mutter war zwar zu Hause, aber hat jetzt trotzdem nicht mit uns ständig irgendwie sich befasst, ja, eigentlich nur sehr wenig. Und sehe, aus mir ist irgendwie auch was geworden und deshalb bin ich da so ein bisschen entspannter. Aber es ist schwer und es ist ein ständiger Kampf. Ich meine, es wäre super, wenn es mehr gut funktionierende Ganztagsschulen gäbe und genügend Sportvereine, ja, gut ausgestattete Schulen. Aber das ist ja auch so ein bisschen eine Binse. Das weiß jeder. Das wird ständig gefordert. Aber es ist trotzdem natürlich richtig.
Bleibt im Jahr 2024 immer noch ein Thema. Und wir schauen auf die pro-palästinensischen Proteste, so nenne ich sie jetzt mal, die stattfinden seit Wochen jetzt schon. In den USA sind es Studierende, die seit Wochen gegen den Krieg im Gazastreifen und für Palästina protestieren. Mittlerweile gibt es schon 2000 Festnahmen. Aber auch in Deutschland wird protestiert, in Frankreich. Und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich nochmal geäußert und hat Sorge vor ähnlichen Verhältnissen an deutschen Hochschulen. Sabine Rennefanz, wie beobachten Sie das? An der Humboldt-Uni in Berlin zum Beispiel wird ja auch schon demonstriert, nicht immer friedlich und nicht immer ja, sozusagen demokratiekonform.
Ja, ich habe mir das Video gestern von der Humboldt-Uni angeguckt, wo die Rektorin Julia Blumenthal da auch angeschrien wurde und fand das auch heftig, wie verhärtet die Fronten da auch sind. Und es gab ja auch schon einige kleinere Vorfälle an Berliner Universitäten seit Oktober. Und das ist aber doch nochmal eine andere Qualität als in den USA. Also 2000 Festnahmen an 40 Campusen, das ist richtig heftig. Und so wie ich das verstehe, sind da aber auch an den Universitäten, also New York, LA, das sind überall auch sehr unterschiedliche Gemengelagen und sehr unterschiedliche Vorgeschichten. Also ich glaube, dass es doch nochmal da auch ein bisschen anders ist, dass da auch offenbar an diesen Universitäten ja offen andere Probleme sich schon da lange ja aufgesammelt haben, die jetzt auch zum Ausbruch kommen. Also je mehr ich mich darüber informiere, desto weniger habe ich das Gefühl, es geht um Gaza, sondern da geht es irgendwie auch um andere Sachen, um Grenzen austesten, um ja Protest auch und ja auch um so Statements und so eigene ja die eigene Position auch klar zu machen.
Also es ist sehr sehr schwierig, das zu durchblicken. Ich habe auch noch mal geschaut hier an der Columbia Uni in New York zum Beispiel demonstrieren, aber auch zwischen all den, ich nenne sie jetzt einfach mal Randalierer und denen, die Dinge äußern, die einfach nicht gehen, die man verbieten muss, demonstrieren aber eben auch jüdische Studenten gegen den Krieg und wünschen sich eigentlich einen politischen Diskurs, bloß dass sie zwischen all den anderen eigentlich nicht mehr richtig gehört werden.
Genau, also das ist eine total komplizierte Lage und ich habe jetzt gesehen, also in dieser, in der Brown's University in New York, das ist auch so eine sehr angesehene, altehrwürdige Universität, die haben versucht, da den Druck rauszunehmen, indem sie gesagt haben, wir überprüfen jetzt unsere Wirtschaftsbeziehungen, potenzielle Investitionen in Israel. Das ist ja das, was die Studenten auch fordern. Die fordern einen Boykott von Israel und ja, dadurch haben die Proteste beruhigt, aber jetzt sagen die Spender, von denen die Universitäten abhängen, die sagen jetzt ja, wir legen jetzt unsere Spenden auf Eis. Also das ist ein extremes Dilemma zwischen Meinungsfreiheit auf der anderen Seite und ja, dem Schutz des jüdischen Lebens, die jüdischen Studenten, die sich da auch akzeptiert und wohlfühlen müssen. Und das scheint mir doch alles, also auch wenn ich die Äußerungen einiger Studenten so höre, das scheint ja, doch alles irgendwie fern von irgendwelchen Idealen von Universitäten zu sein, wie ich sie mal hatte. Also, dass man sich auch austauscht, dass man anderen Meinungen auch zuhört, dass man Empathie entwickelt, dass man auch mal Quatsch erzählt, aber in so einem geschützten Raum sich befindet. Das scheint gar nicht mehr zu sein. Da scheinen alle gleich aufeinander einzuprügeln, einzuschlagen, nicht zuzuhören, wirklich auch nicht die Argumente zu hören. Also, und das ist ja was womit wir hier auch zu tun haben.
Da sind wir wieder bei dem Thema, was man aushalten muss, auch in so einer Debatte. Ich glaube, die Direktorin der Humboldt-Uni hat auch angedeutet, dass sie irgendwie über Diskurse nachdenkt, was da möglich ist, weil die Gefahr ist ja, dass einfach gar kein Diskurs mehr stattfindet. Es gab gestern das Beispiel, worüber wir gesprochen haben, da gab es ein Kino oder gibt es ein Kino in Frankfurt am Main, da sollte eigentlich eine Diskussion stattfinden über den Film, über die ehemalige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir, die eigentlich so als Gegenbild zur heutigen israelischen Regierung da dargestellt wird. Und diese Diskussion ist dann abgesagt worden, nur weil es in Anführungsstrichen ein paar Proteste vorher gab. Und das ist ja eigentlich absolut kontraproduktiv, kann man das ja bewerten. Ne?
Ja, also das ist erschütternd. Ich weiß auch nicht, ob das, also ob man dann, ja, das klingt mir irgendwie so, also diese Diskursvermeidung, das es kann ja auch irgendwie nicht der Weg sein. Also, dass wir uns jetzt alle nur noch in unsere Schützengräben verschanzen und dann irgendwie aufeinander einprügeln, so kann Gesellschaft doch nicht funktionieren. Und mir wird wirklich Angst und Bange, wenn ich so denke, in den USA, diese Universitäten, das sind ja die Elite-Universitäten. Ne? Also das sind ja Leute, wo lauter sehr privilegierte Menschen studieren. Die Studiengebühren in Columbia $60,000 im Jahr, das ist irre. Das ist die künftige Elite der USA. So wollen die miteinander umgehen. Also düster.
Und jetzt geht's um Sie hier.
Zweimal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht neun. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tralala, 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 tralala. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht.
Na, möchten Sie da auch noch mitsingen?
Ich hab sehr versucht, genau, ich summe hier schon mit. Genau, das ist natürlich Kindheit, ne? Ja, für mich.
Für viele ist es Kindheit. Also erstmal, warum wir drüber reden. Inga Nilsson, die Darstellerin von Pippi in den Filmen, wird heute 65. Und da haben wir gedacht, schauen wir nochmal drauf. Ja, Pippi Langstrumpf, tatsächlich, wir haben ja vorhin über Herkunft gesprochen, war für Sie auch ein Thema, weil ich habe mich gefragt, ob Sie das in Ihrer Kindheit gesehen haben, weil Sie Ost, ich West.
Na klar, wir haben natürlich Westfernsehen geguckt.
Ja, ja, aber man fand ja nicht unbedingt alles gleich gut. Also Pippi Langstrumpf,
das stimmt, doch, definitiv. Doch, Pippi Langstrumpf. Stumpf fand ich auch gut.
Jetzt also die Darstellerin 65, ja, und da könnte man sich fragen, Pippi Langstrumpf, kann die auch in die Rente oder hat die Kindern heute noch was zu sagen?
Ich habe, bevor ich hierher gekommen bin, eine nicht repräsentative Umfrage bei meinen Kindern durchgeführt, und mein Sohn, der ist 9, der sagte dann, langweilig. Also meine Tochter war so ein bisschen, die ist jünger, also ein bisschen, ja, für Mädchen ist es vielleicht besser, aber die sind nicht richtig Fans. Also ich habe das mal so versucht, auch so vorgelesen. Wir haben auch so ein, zwei Bücher und die Filme, aber das spricht die Kinder gar nicht an, mehr so, wie es mich jetzt angesprochen hat. Also die stehen eher irgendwie auf andere Sachen. Die Pippi Langstrumpf ist dann doch, die ist ja dann doch irgendwie ein bisschen, also meine Tochter hat so gesagt, die ist so komisch. Ne? Also,
naja, das war sie ja schon immer.
Ja, aber die ist so komisch in einer Weise, wie dann heutigen Kindern vielleicht dann doch ein bisschen zu langweilig und zu brav ist, interessanterweise, dachte ich so, weil sie ja dann doch, also irgendwie auch so ein bisschen eine tragische Figur ist. Sie wohnt da mit Tieren in dem Haus, sie hat keine Freunde, sie muss sich diese Freundschaft mit Annika und Tommy im Prinzip erkaufen, indem sie dem ja ständig Geschenke macht. Und es ist eigentlich so ein bisschen traurige Figur. Und wenn ich so denke, wen meine Kinder heute cool finden, das sind gar nicht mal Harry Potter natürlich, aber die lieben auch die Moomins, die ja wesentlich älter sind, auch von der skandinavischen Autorin Tove Jansson. Und die sind halt wilder, unabhängiger und nicht so, ja, doch so ein bisschen, also die Pippi ist, die hat irgendwie ein bisschen was Wildes, aber nicht wirklich. Die ist eigentlich doch ziemlich bieder, wie sie da in dem Häuschen wohnt.
Interessant, weil als ich drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, man könnte sie ja auch, weil heute gucken wir aus einer anderen Brille drauf, als emanzipatorisches Vorbild sehen. Ne? Lebt alleine, macht, was sie will, traut sich was und läuft ein bisschen abseits des geraden Weges, im Gegensatz zu dieser braven Annika, die da immer mitläuft. und vor allem Angst hat und schwächlich ist, also so wie Frauen früher gezeichnet wurden.
Ja, aber die Pippi Langstrumpf, die ist ja eine Außenseiterin, eine totale Außenseiterin und eine Exzentrikerin. Stimmt. Also und die wird ja auch nicht wirklich, also was erreicht sie? Also zum Beispiel findet mein Sohn Ronja Räubertochter viel cooler, auch eine Astrid Lindgren-Figur, die aber auch richtig Abenteuer besteht. Also die Pippi, ich meine, die erleben ja auch immer nur so komische Sachen. Also die gucken dann irgendwie, also sie mit dieser Lakritze oder so, da geht es viel um Wortspielereien. Also ich habe die Geschichten jetzt leider auch nicht mehr so präsent, aber die ist, sie erlebt nicht richtig viel, sie ist da alleine, so abgeschnitten von ihrer Familie. Irgendwie, also bei mir bleibt jetzt, Sie merken es schon, irgendwie so ein bisschen tragisches Gefühl.
Ronja Räubertochter ist natürlich, habe ich zufällig gerade im Theater gespielt, ist natürlich auch hochpolitisch eigentlich. Mhm. Das habe ich früher wiederum als Kind gar nicht so wahrgenommen. Es geht um Umweltschutz, es geht letztendlich um die großen Konflikte, beziehungsweise wie man sich begegnet und dass eigentlich die Welt doch friedvoll viel schöner ist. Genau. Das war alles damals schon ein großes Thema, ne?
Genau, und Pippi kann halt auch nicht so richtig Beziehungen leben, ne? Also das ist schon irgendwie, von daher schon auch jemand, der ja jetzt so als Emanzipationsfigur eigentlich nicht so richtig taucht.
Mhm. Was ich heute wahrgenommen habe, das kann ja eigentlich nur Zufall sein. Pippi hat ja immer noch den Affen auf ihrer Schulter gehabt. Herr Nilsson, der zufällig genauso heißt wie die Darstellerin. Das ist mir aber erst heute bewusst geworden.
Stimmt, ja.
Da kann man nichts anderes sagen.
Ja, lustig.
So sagen.
Die musste dann wahrscheinlich, als sie vorgesprochen hat, hatte die dann die Rolle wahrscheinlich schon sicher.
Ja, und wir haben jetzt gerade überlegt, wir waren noch bei Büchern. Was wir jetzt also demnächst noch von alten Büchern unseren Kindern vorlesen können, oder? Bei Kästner waren wir stehen geblieben.
Genau, wir hatten jetzt über Erich Kästner geredet und gab ich zu bedenken, dass doch irgendwie Erich Kästner auch ein bisschen, also es fehlen die weiblichen Figuren, gerade so bei Emil und die Detektive, da sind in dieser Bande nur Jungs, das fand ich irgendwie so ein bisschen seltsam mit dem heutigen Blick.
Und da habe ich gesagt, da muss man in das richtige Theater gehen, wo die ganze Bande aus Mädchen besteht.
Das ist eine coole Idee,
das funktioniert das. Ja. Sabine Rennefanz, vielen Dank fürs Sein. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.